65-70% aller Erwachsenen weltweit können Laktose eigentlich gar nicht mehr richtig verdauen. Klingt nach einem riesigen Problem, ist es aber nicht. Denn wenn man genau diese Menschen im Labor testet, hat etwa nur ein Drittel von ihnen tatsächlich Beschwerden. Der Rest merkt schlichtweg nichts. Und genau da wird spannend. Zwischen dem, was deine Gene sagen, dein Darm im Test misst und dein Bauch an Beschwerden spürt, liegen drei komplett verschiedene Welten. Die entwirren Max und ich heute im Beyond Lifespan Podcast Schritt für Schritt. Und ich verspreche dir, danach wirst du mit einem vollkommen unterschiedlichen Blick auf dein Glas Milch schauen. Max, was würdest du sagen, ist so dein Umgang mit Milch im Alltag?
Okay, ja, Milch. Was mache ich damit? Also ich trinke sie tatsächlich schon hin und wieder. Selten jetzt aber irgendwie, ich sag mal, in purer Form. Einfach so aus Spaß. Die Zeiten sind vorbei. Dafür schmeckt es mir dann auch ehrlicherweise nicht mehr gut genug. Da habe ich einfach nicht genug Lust drauf irgendwie. Aber was ich schon gerne mache, ist ein Cappuccino oder so. Das mache ich schon sehr gern. Also insofern, ich verzichte nicht auf Milch. Das ist eigentlich die gesamtheitliche Antwort.
Würdest du sagen, du verträgst es auch gut?
Mir wäre jetzt zumindest nie aufgefallen, dass ich es schlecht vertrage. Sagen wir es mal so. Also ich habe jetzt nicht irgendwie danach Flatulenzen irgendwie verstärkt oder so. Das habe ich bei Milch eigentlich noch nicht gemerkt.
Das würde heißen, dass du wahrscheinlich laktasepersistent bist. Das heißt also, dass du Laktose verträgst. Das ist ja, wenn man es jetzt im globalen Vergleich sieht, tatsächlich eher die Ausnahme als die Regel, weil rund 65-70% von der Weltbevölkerung vertragen eben keine Milch, sind nämlich Laktase nicht persistent. Das heißt, das Enzym, das Laktose, also Milchzucker, verstoffwechseln kann. Laktose besteht ja aus Glucose und Galaktose, also so ein Zweifachzucker, ein Disaccharid. Und das Enzym, das Laktose in diese beiden Zucker aufspaltet, das ist eben Laktase, und Laktase hat man oder hat man nicht. Und das ist also von der genetischen Ausstattung her gesehen. Das vielleicht nochmal ganz vorweggenommen, ist nämlich was, finde ich, immer viele nicht wissen, dass der eigentliche Normalzustand ist nicht, dass man Milch verträgt, sondern tatsächlich, dass man eben keine Milch verträgt. Ne? In welchen Gegenden ist es häufig? Vor allem in Europa und in den USA. Da hat man weltweit gesehen den höchsten Anteil an Leuten, die auch tatsächlich Milch vertragen. Liegt am Ende des Tages auch einfach am Selektionsdruck. Ne? Ich finde das auch spannend, weil es gab ja verschiedene Selektionsdrücke im Laufe der Entwicklung des Menschen, und die Entwicklung von Laktase ist tatsächlich am stärksten gewesen. Also einer der stärksten Selektionsdrücke in so kurzer Zeit, wo dann plötzlich Menschen angefangen haben, Laktase zu produzieren, um eben mit dieser Laktose besser umgehen zu können. Fand ich total spannend, das auch mal im Vergleich zu sehen. Und ja, ich finde, Milch ist aber mittlerweile auch sehr emotional belastet, muss man schon fast sagen, weil ich jetzt auch auf den Events, wo wir immer sind, jetzt auch neulich erst wieder beim Live Summit mit einer Dame geredet habe, die mir dann eben versichert hat, Milch ist ja die schlechteste Entscheidung, die man treffen kann für seine Gesundheit, weil weiß man auch mittlerweile aus zig Studien scheinbar, dass ja Milch Entzündungen fördert und das ja total schlecht ist. Bin natürlich hellhörig geworden, weil ich konsumiere sehr viel Milch und auch sehr viele Milchprodukte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie für mich persönlich nicht schlecht sind.
Die Milchprodukte sind ja häufig gar nicht unbedingt das Problem, aber es ist die Milch selber. Die Milch ist irgendwie ganz was Schlimmes im Vergleich zu den Milchprodukten. Das ist auf jeden Fall festgelegt, ja, das stimmt.
Also das ist scheinbar festgelegt. Wir werden später zu Studien kommen, die das widerlegen, aber das nur mal so vorab. Aber worauf ich da hinaus will, ist, dass man einfach ein sehr gespaltenes Bild hat. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie Leute, die sagen, oh, Milch ist total schlecht, Milch ist Gift, würde ich auf keinen Fall machen. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder so sehr eine sehr selektierte Gruppe an Leuten, die sagt, ah, Milch ist super. Ne? Also ohne Milch geht gar nichts und Milch ist das Schönste und das Natürlichste der Welt. Und deswegen muss man sich unbedingt daran halten. Es gibt so wenig dazwischen, weil es halt dann nicht mehr so polarisiert. Ne? Das ist wie so häufig so gewisse Nuancen, die verkaufen sich halt auch einfach schlecht und die sorgen nicht für Reichweite. Deswegen rutscht man da relativ schnell mal in so ein Extrem ab. Aber darüber wollen wir heute mal sprechen, über Laktose, Laktoseintoleranz, über Milch ganz generell und wie viele Feinheiten es bei dem ganzen Thema auch einfach gibt. Ne? Weil, es kommen wir dann später nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen, dass sehr, sehr viele Menschen, also ein großer Prozentsatz von Leuten, die eigentlich Laktase nicht persistent sind, das heißt eigentlich Laktose intolerant sind, kein Problem mit Milch haben. Trotzdem gibt es wiederum aber sehr viele Menschen, die eigentlich Milch vertragen, aber trotzdem Beschwerden bekommen, wenn sie dann Milch oder Milchprodukte konsumieren.
Ja.
Das ist, finde ich, ein sehr spannender Widerspruch, der eigentlich einen so ein bisschen abbringt von der Einstellung zu sagen, ja gut, ich bin jetzt laktoseintolerant, deswegen trinke ich jetzt gar keine Milch mehr. Auch das ist nämlich eigentlich nicht ganz korrekt. Deswegen war auch für mich eine ganz neue Erfahrung, sich mal in dieses Thema so ein bisschen reinzuarbeiten, weil wie gesagt, ich meine, ich vertrage Milch, ich vertrage alles an Milchprodukten, ich habe nie irgendwelche Verdauungsbeschwerden, deswegen ist es für mich das Normalste der Welt. Ich kenne natürlich auch Leute, die laktoseintolerant sind, die dann komplett alles an Milchprodukten irgendwie meiden. Manche Produkte aber vielleicht gar nicht meiden müssten. Ne? Vor allem, wenn man so einen gereiften Käse denkt, wie irgendwie ein Parmesan oder so. Der ist praktisch laktosefrei, weil der durch die Reifung ist der Zucker teilweise auch einfach schon gespaltet worden. Ne? Ja, und da ist dann total eigentlich gar keine Laktose mehr mit dabei. So, wie läuft das bei den meisten Menschen ab, ne? Wenn du jetzt laktoseintolerant bist? Wir vertragen ja gewissermaßen alle mal Milch. Ne? Es gibt ja die Muttermilch, man wird ja gestillt. Dass man eine kongenitale Laktoseintoleranz hat, ist enorm selten. Das heißt, ich komme auf die Welt und vertrage sofort keine Laktose. Das ist super, super selten. Normalerweise ist es so, dass es zwischen den ersten 2 bis 5 Lebensjahren abfällt, diese Laktaseaktivität. Und auch ganz wichtig, wenn man eine Laktoseintoleranz hat, das heißt, wenn man diese Fähigkeit verliert, Laktase zu bilden, dann ist das so und dann bleibt das auch so. Man kann dann nicht dafür sorgen, dass wenn man immer wieder ein bisschen nur Milch trinkt und ein bisschen Käse isst, dass man die dann irgendwie pimpen oder verstärken kann. Das ist totaler Blödsinn so. Wenn sie da ist, ist sie da. Und wenn sie nicht da ist, dann ist sie nicht da. Und das bleibt auch zu 100% so. Das vielleicht mal so ein bisschen am Rande. Was man aber schon verbessern kann, ist der Umgang vom Verdauungstrakt, vor allem vom Dickdarm, mit der Laktose, die dort ankommt. Unabhängig davon, ob ich laktosetolerant oder intolerant bin. Weil, wenn ich mir jetzt mal anschaue, was passiert bei Laktosetoleranz denn eigentlich im Darm? Also was ist da so die Vorgehensweise?
Gut, also ich meine, die Milch kommt in den Darm, oder? Und die Milch enthält natürlich diese Laktose, das ist eben dieser Milchzucker. Und der sollte idealerweise natürlich irgendwie aufgenommen werden, wird aber natürlich auch gespalten. Ne? Um eben aufgenommen zu werden, um dass der Körper das verwenden kann, muss er irgendwie gespalten werden. Und das kann entweder natürlich über die Laktase passieren, das ist eben das Enzym, was die Laktose spaltet. Aber es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie nicht passiert oder nicht ausreichend passiert und dadurch Bakterien verschiedenster Art eben diese Laktose spalten. Und dabei entstehen dann verschiedene Nebenprodukte, unter anderem eben vor allem Gase. Ne? Und das ist dann eigentlich auch das Problem, was man natürlich meistens so mitbekommt. Oh, okay, ich habe jetzt Blähungen. Ne? Ich vertrage das irgendwie nicht so gut, weil eben es nicht von mir selber gespalten wird, ne? Sondern es wird tatsächlich von verschiedenen Bakterien gespalten, die ich so im Darm habe, die sich natürlich darüber sehr freuen, ne? Aber die natürlich auch eben diese Nebeneffekte wie Gase und so weiter produzieren. Das heißt, dadurch habe ich natürlich dann diese Symptome.
Und jetzt gibt es dann so zwei, fand ich ganz, ganz spannende Entdeckungen, die man eigentlich gemacht hat. Und zwar hat man sich mal nur eine Gruppe von Personen angeschaut, die laktoseintolerant sind, sprich diese Laktase nicht mehr produzieren. Und denen hat man dann Laktose gegeben, hat sie Milch trinken lassen oder in isolierter Form eben zugeführt. Und nur 30% davon hatten tatsächlich Symptome. Mhm. Also nur jede dritte, also nur ja circa jede dritte Person, kann man sagen, hatte überhaupt ein Symptom, obwohl sie eigentlich laktoseintolerant sind. Ansonsten hätten sie es wunderbar vertragen. Ja, ja. Ne? Dann bleiben ja noch 70% übrig und da sind eben 58%, die haben so ein Gas produziert. Also ja, das, was du ja auch vorher beschrieben hast, ne? Wenn die Laktose nicht verstoffwechselt wird, wenn sie im Dünndarm nicht gespaltet wird, landet sie im Dickdarm. Dort gibt es Bakterien, die erzeugen dann Gase. Das hat aber bei 58% davon gar keine Beschwerden gemacht. Die haben zwar diese Gase produziert, das konnte man messen, aber die haben deswegen jetzt nicht irgendwie Flatulenzen oder Bauchschmerzen oder so bekommen. Ne? Und 12 Personen, da hat es überhaupt keine Reaktion gegeben. Die haben auch keine Gase produziert, die hatten auch keine Symptome, keine Beschwerden. Ja. Das zeigt dann einfach schon mal, wie breit die Erfahrung mit Milch sein kann, wenn man laktoseintolerant ist. Fand ich total spannend, weil für mich ist das auch immer so ein bisschen vorgezeichnet gewesen. So, okay, ich bin laktoseintolerant, ich trinke Milch, ich habe Symptome. Ne? Ja. Dass das nur bei 30% der Leute der Fall ist, ist irgendwie schon auch, fand ich sehr beeindruckend. Und das zeigt eigentlich, dass es von sehr vielen verschiedenen Faktoren, sage ich mal, abhängt. Natürlich das Erste ist so, wie viel Laktose ist denn da enthalten. Ne? Es macht einen Unterschied, ob das jetzt 15 Gramm Laktose sind oder halt 100 Gramm Laktose. Ne? Natürlich, wenn ich das nicht mehr gut verstoffwechseln kann, werde ich Probleme bekommen bei 100 Gramm versus jetzt 15 Gramm zum Beispiel. Das vielleicht mal, denke ich, der logischste Teil noch. Was dann noch eine Rolle spielt, wie schnell Nahrung, und da gehört ja dann zum Beispiel auch Milch dazu oder Milchprodukte, durch deinen Darm transportiert wird. Es gibt Leute, die haben einen sehr schnellen Darm, unter Anführungszeichen, da wird das alles sehr schnell durchgeleitet, und Leute, die einen sehr trägen Darm haben. Das heißt, so eine Transitzeit spielt auch noch eine Rolle. Und dann gibt es noch zwei Punkte. Jeder von uns reagiert anders auf Dehnung. Das heißt, wenn diese Gase produziert werden, Dehnung des Darms, wenn diese Gase produziert werden, dann wird der Dickdarm ja gedehnt. Ne? Manche sind da super empfindlich, bekommen sofort Schmerzen, wenn es zu einer kleinsten Dehnung kommt. Manche, oder ein sehr großer Teil, ist da offensichtlich nicht so empfindlich, wenn man an die Studie davor denkt, mit den knapp 60%, die zwar Gase produziert haben, aber gar keine Symptome hatten. Und das Vierte, das ist eigentlich das Spannendste jetzt, auch für einen späteren Punkt noch, ist, dass die Zusammensetzung von deinem Mikrobiom im Dickdarm. Das Interessante daran ist nämlich, dass auch Leute, die keine Laktose vertragen, sich eine gewisse Toleranz erarbeiten können. Und das liegt aber eben nicht daran, dass sie mehr Laktase produzieren, also mehr von dem Enzym, was das abbaut, weil das geht nicht, das können sie nicht, das ist einfach genetisch gar nicht vorgesehen, sondern dass sich da über die Zeit hinweg im Dickdarm Bakterien bilden, die diese Laktose spalten können. Und aber dann ohne diese ganzen, ich sage jetzt mal, typischen Nebenwirkungen, die man hat. Ne? Deswegen ist es tatsächlich manchmal besser, wenn man eigentlich eine Laktoseintoleranz hat, dass man sich eine leichte Verträglichkeit aufrechterhält mit so hin und wieder mal kleinen Dosen an Laktose. Mhm. Ob das jetzt durch Käse ist oder Milch. Milch in der sehr rein oder isolierten Form ist in den seltensten Fällen eine gute Idee, weil das ist ja auch sehr flüssig und das sorgt für eine sehr schnelle Darmtransitzeit. Ne? Ja. Sondern ein Joghurt zum Beispiel oder Kefir oder diese ganzen fermentierten Produkte, die machen da sehr viel mehr Sinn. Auch einfacher, weil diese Bakterien, die in diesen Produkten drin sind, die Laktose schon abbauen. Schon vorab. Das heißt, sie sind dann gar nicht mehr per se so laktosereich. Und bei Milch ist das eben nicht so. Ich meine, heutzutage trinken wir ja alle hochpasteurisierte, hocherhitzte Milch. Da ist kein einziger Mikroorganismus da mehr drin, der diese Laktose abbauen kann. Ja. Und deswegen kommt dann natürlich dann die volle Packung an. Das ist so ein bisschen was, worauf man achten könnte.
Ja,
interessant
ist, ist ja, ob man auch viele Menschen schlucken ja de facto Probiotika mit Milchsäurebakterien drin. Oder ich würde sogar sagen, wahrscheinlich über 50% der Probiotika sind irgendwelche Milchsäurebakterien drin, wenn nicht sogar mehr. Und de facto, ja, produziert man, also beziehungsweise siedeln sie sich ohnehin an, wenn man halt Milchprodukte isst. Ne? Also es ist natürlich immer so eine Sache, muss man immer ein bisschen im Verhältnis sehen, wo ich mir denke, ja gut, was ist jetzt hier wirklich der treibende Faktor? Ne? Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ja,
ja, und insofern ist diese Laktose dann ja eigentlich ein Präbiotikum, ne? Weil es ist ein Futter für das Mikrobiom im Dickdarm. Ja. Und wenn wenn die Bakterien immer das gleiche Futter bekommen, also immer ein bisschen von dieser Laktose bekommen, weil sie ja im Dünndarm nicht verstoffwechselt wird, nicht gespaltet wird, kommt sie ja zwangsläufig im Dickdarm an, dann gibt es für diese Bakterien Selektionsdruck. Ganz einfach, ne? Die sich von Laktose ernähren können, die überleben und die werden sich dann auch zwangsläufig vermehren. Entsprechend kann man dadurch sich eine gewissermaßen so eine kleine Toleranz schon aufbauen. Und Leute, die komplett auf Laktose verzichten, die sind dann auf eine kleine Menge sehr viel empfindlicher, weil die haben dann praktisch gar keine Bakterien mehr, die sich überhaupt mit Laktose auseinandersetzen müssen. Also insofern, ja, kann man sein Mikrobiom da gewissermaßen schon umerziehen. Aber wie gesagt, einfach merken, das liegt dann nicht daran, dass trotzdem noch ein bisschen mehr von dieser Laktase produziert wird. Das ist fix festgelegt, wie viel davon von dieser Aktivität noch übrig ist oder halt dann eben nicht mehr übrig ist. Ne? Sondern der ganze Mechanismus, der läuft dann nur über eine Vermehrung von Bifidobakterien zum Beispiel. Das ist was, was dann eben diese Laktose ganz gut verstoffwechseln kann und entsprechend dann auch die Verträglichkeit erhöht. Also vor allem, wenn man nicht komplett auf Laktose verzichten möchte, dann macht es total, weil man die Produkte auch sehr gerne hat, weil ich finde, ein laktosefreier Käse schmeckt anders als ein Käse mit Laktose. So rein geschmacklich würde ich da schon sagen, besteht ein Unterschied. Bei einem Frischkäse, also das finde ich genauso, wenn man so körnigen Frischkäse hat, weil der ja so proteinreich ist, findet man den ja jetzt in 30 verschiedenen Formen im Kühlregal, finde ich, das schmeckt schon auch anders.
Heißt ja nicht ohnehin extrem laktosearm.
Er ist auf jeden Fall deutlich laktoseärmer als eine Milch zum Beispiel, ja, weil das nicht mehr so krass pasteurisierte Produkte, weil sie nicht eben hocherhitzt werden zum Beispiel, sondern da sind ja schon noch natürlicherweise Bakterien drin, die die Laktose dann eh schon vorab spalten. Ne? Und wenn es dann nur noch als Glucose, Galaktose im Körper ankommt, dann ist das ja eigentlich kein Problem, weil dann kann der Körper das ja auch ganz normal aufnehmen. Das Problem ist nur, wenn die Laktose selber nicht mehr gespaltet werden kann. Aber wie gesagt, man kann das trainieren, liegt aber dann vor allem an den Bakterien. Und das kann man gerne mal probieren, aber kommt so ein bisschen drauf an, wenn man eh nie Laktose isst, ist das Training jetzt vielleicht auch gar nicht notwendig. Ne? Wenn man aber sagt, eigentlich möchte ich darauf nicht verzichten, oder man geht gerne mal in Restaurants und kann sich nicht so sicher sein, steckt da jetzt Laktose drin, ja oder nein. Man will nicht zu 100% auf diese Laktase-Tabletten angewiesen sein, die es ja sonst auch gibt. Dann ist das was, was man eben sehr gut trainieren kann über die Zeit hinweg. Jetzt kommen wir aber noch zum anderen Punkt. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass es sehr viele Leute gibt, die laktoseintolerant sind und Milch gut vertragen. Genauso gibt es aber das Gegenteil. Es gibt auch sehr viele Leute, die laktosetolerant sind, also wie wir jetzt zum Beispiel, die aber trotzdem eben Milch trinken und dann sagen, ja gut, aber das bekommt mir auch einfach nicht. Ne? Und das heißt nämlich, so viel wie eine Milchunverträglichkeit entspricht nicht gleich einer Laktoseintoleranz oder einer Laktoseunverträglichkeit, sondern das hat auch manchmal mit diesem ganz, ganz klassisch mit diesem Milcheiweiß zu tun. Das nennt man dann auch Caseine. Und da haben wir, glaube ich, beide was dazugelernt, dass es nämlich A1 und A2 gibt. Ja. Und A2-Milch ein separates Produkt ist, was man auch kaufen kann, was man auch bestellen kann. Und diese A2-Milch, ja, was ist das eigentlich?
Ja, es ist de facto so, dass da einfach ein anderes Casein eben drin ist. Also es gibt ja, in der Milch gibt es de facto ja verschiedene Proteinsorten. Mhm. Ne? Es gibt das klassische Molkeprotein, was man so auch als Whey-Protein zum Beispiel ja auch kaufen kann. Dann es gibt aber auch Caseinprotein zum Beispiel. Das kann man übrigens auch in relativ reiner Form kaufen. Und scheinbar ist man eben auf die Idee gekommen, okay, es gibt verschiedene Casein-Varianten und man kann eben auch eine Milch von ganz bestimmten Kühen melken, die eben nur, also es gibt A1 und A2 und die eben nur A2 produzieren. Und A2 ist anscheinend deutlich besser verträglich und dementsprechend auch einfach gesünder. Und das ist tatsächlich auch ein richtiges Geschäftsmodell raus entstanden. Jetzt tue ich mir offen gesagt immer noch so ein bisschen schwer damit, weil ich mir denke, okay, ja, warum sollte jetzt die Milch von der Kuh wirklich am Ende gesünder sein? Ich meine, sie stützen sich auf verschiedene Studien, zugegebenermaßen viel auch selber gefundet, aber das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, die das schon irgendwie nahelegen, dass zumindest die Entzündungsfaktoren und so weiter besser aussehen bei Menschen, die eben die A2-Milch trinken versus A1 und dass das offensichtlich gesünder zu sein scheint und besser verträglich zu sein scheint. Auf jeden Fall mal sehr interessant, weil das hatte ich so überhaupt nicht am Schirm gehabt und wirklich noch nie von gehört, dass man jetzt auch noch bei der Milchsorte Unterschiede machen kann. Und ich habe auch ehrlicherweise, also ich will es einfach mal behaupten, ich habe das jetzt auch noch nie hier in einem deutschen Supermarkt gesehen, so eine A2-Milch, aber vielleicht muss man jetzt auch einfach mal drauf achten.
Ich glaube, das ist, wie wir auch so häufig sagen, bei Autos, ne? Wenn man ein gewisses Automodell im Kopf hat, dann sieht man es plötzlich überall auf den Straßen und weil wir noch nie aktiv nach A2-Milch geschaut haben, ist es da wahrscheinlich ähnlich. Was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, es gibt diese zwei unterschiedlichen Proteine, wenn man aber Milch gut verträgt, gibt es keinen Grund, auf diese A2-Milch zu wechseln, sondern das ist nur ein Thema, wenn man eigentlich laktosetolerant ist. Und man verträgt aber Milch nicht so gut, dann kann es mal Sinn machen, dass man sich das anschaut, ne? Weil man das Casein dann eben nicht so gut verträgt, dass man dann auf diese A2-Milch umsteigt, weil man dann vielleicht auch einfach eine Kuhmilchsensitivität hat. Das liegt dann eben vor allem an diesen Casein. Es gibt tatsächlich auch eine richtige Kuhmilchproteinallergie.
Ja.
Das ist auch eine Krankheit. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Intoleranz ist, weil man muss immer unterscheiden. Eine Intoleranz ist schlichtweg eine schlechte Verträglichkeit von etwas. Wenn man eine Allergie hat, dann werden da auch gewisse Immunglobuline gegen Bestandteile aus der Milch gebildet. Und das ist dann eine wirkliche Immunreaktion. Also nicht nur rein, okay, es kommt was im Darm an und das sorgt dann für ein bisschen Bauchschmerzen und für Durchfall vielleicht, sondern das sorgt dann wirklich für eine Autoimmunreaktion im Körper. Das ist eine, wie gesagt, eine Krankheit, Kuhmilchproteinallergie, wird abgekürzt mit CMPA. Die ist nicht häufig, die ist viel häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen. Und das ist auch was, was sich über die Zeit hinweg legen kann. Nur da aufpassen, wenn man eine Kuhmilchproteinallergie hat, sollte man auch wirklich keine Kuhmilch trinken. Da gilt das nicht mit,
ich trinke. Da hat man auch mit allen Milchprodukten Schwierigkeiten,
genau,
muss man auch
genau
ehrlich sagen.
Da hat man mit allen Milchprodukten Schwierigkeiten und da bringt es dann auch nichts, wie wir vorher bei der Laktose besprochen haben, wenn man nur eine Laktoseintoleranz hat und aber trotzdem mit kleinen Mengen an Milch oder Milchprodukten sich so eine Toleranz aufbaut und sein Mikrobiom kultiviert. Das ist dann nutzlos. Deswegen, wenn man sowas hat, dann auch wirklich konsequent verzichten. Das ist wie, wenn man eine Zöliakie hat, ne? Dann sollte man auch nicht Low-Dose-Gluten aufnehmen, damit man dann am Ende ein bisschen eine Toleranz aufbaut, weil auch das ist eine Autoimmunerkrankung. Und auch da hilft dann eigentlich nur ein komplettes Karenz von Gluten. Dann gibt es noch ein paar weitere Gründe, wieso das der Fall sein könnte. Und das sind so FODMAPs. Also man kann auch, also sehr häufig, wenn man dann Kuhmilch nicht gut verträgt, verträgt man gleichzeitig auch Fructose nicht so gut. Und also FODMAPs, das ist ja so ein Komplex, ne? Fructose ist da mit dabei und noch ein paar andere, ich sage jetzt mal, Ernährungsbestandteile, die man einfach nicht so gut verstoffwechseln kann, wo es einfach dazu kommt, dass man Durchfall bekommt, Bauchschmerzen bekommt, ja, und so weiter und so weiter und so fort. Und was man da, glaube ich, auch gar nicht vergessen darf, wenn ich jetzt fest davon der Überzeugung bin, dass ich Milch nicht vertrage, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man trotzdem, dass im Körper alles fein ist, ich bin laktosetolerant, ich habe keine Allergie, ich habe auch keine Sensitivität, dass ich dann trotzdem mich so fühlen würde, als würde mir Milch nicht gut tun. Das nennt man dann Nocebo-Effekt. Es gibt ja den Placebo-Effekt, es gibt aber auch den Nocebo-Effekt, der gewissermaßen so eine Bestätigung von der eigenen Erwartungshaltung ist. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr gut belegtes Phänomen. Also einfach, dass eine negative Erwartung reale Symptome erzeugen kann. Das will man natürlich niemandem unterstellen. Und es gibt ja auch diese ganzen anderen Gründe. Einfach nur, dass man es mal gehört hat, das ist ein richtiger, messbarer und echter Effekt. Und den gibt es nicht nur bei Milchunverträglichkeit, sondern den gibt es auch bei vielen, ja, anderen Themen. Vielleicht so eine kleine Entscheidungsmatrix für zu Hause. Wenn man, also man kann ja gezielt testen, verträgt man normale Milch, ja oder nein? Wenn man sie nicht gut verträgt, kann man es mal mit laktosefreier Milch probieren. Wenn man die dann gut verträgt, spricht es eher für Laktose. Wenn man aber auch die laktosefreie Milch nicht verträgt, dann ist es manchmal eher so ein Casein-Thema, also ein Eiweiß-Thema mit dieser A1 versus A2 Milch. Oder auch einfach Reizdarm. Ne? Wenn man ein Reizdarmsymptom hat, Syndrom hat, super, super häufig, auch dann ist die Verträglichkeit von Milchprodukten nicht so gut und auch einfach nicht so da. Wie ist es bei Whey-Protein? Bei Whey-Protein gibt es eigentlich drei verschiedene Arten, und zwar ganz klassisch das Konzentrat, also Whey-Protein-Konzentrat, das hat verhältnismäßig am meisten Laktose. Da kann man sich dann eben so ein bisschen durchtesten. Wenn man das Konzentrat nicht verträgt, wie gesagt, da sind so circa 4-8% Laktose noch drin. Wenn man das jetzt auf 100 Gramm aufrechnet, dann sind es so grob 4-8 Gramm pro 100 Gramm Whey-Protein-Konzentrat. Dann kann man mal zu Isolat wechseln. Isolat ist schon deutlich laktoseärmer, hat dann nur noch so unter 1% Laktose, also so unter 0,5 Gramm pro Portion, das ist schon nicht mehr viel. Das wird auch von vielen Laktoseintoleranten sehr gut vertragen. Wenn auch das Isolat nicht gut funktioniert, kann man nochmal zu einem Hydrolysat wechseln.
Ja, habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen, Hydrolysat. Müsste ich jetzt auch mal nachschauen.
Ich auch nicht.
Also Isolat kriegt man ja häufiger und ist auf jeden Fall, denke ich, die meisten sicherlich auch generell verträglicher, ist halt einfach wirklich nochmal deutlich filtrierter. Da bist du ja auch auf jeden Fall bei, ich glaube, also ich glaube beim klassischen Konzentrat bist du so bei 80% auch Proteingehalt, ne? Und beim Isolat tendenziell so bei 90 plus. Also das ist dann schon auch nochmal einfach ein hochwertigeres Produkt. Kostet dementsprechend natürlich mehr. Ein Hydrolysat, boah, ehrlicherweise, also ich wüsste nicht, wer das anbietet. Also fällt mir gerade niemand ein.
Also wie gesagt, habe ich auch noch nie gesehen. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir halt keine Probleme damit haben. Sonst würde man sich sicher mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigen. Aber wie gesagt, das hat noch weniger Laktose als Isolat, wird sehr schnell aufgenommen und hat durch diese spezielle Aufbereitung auch nochmal eine geringere Allergenität, weil die Proteine, die da drin sind, teilweise schon vorverdaut sind. Das heißt, dass sie dann im Körper keine Probleme mehr machen können. Ne? Also auch diese gewissen Eiweiße sind da dann schon mal ein bisschen vorverdaut.
Also bekommt man scheinbar online auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall verfügbar, aber jetzt auch nicht sonderlich breit. Ja,
genau.
Ganz interessant.
Soll einfach nur mal so ein kleiner Hinweis sein, wenn man laktoseintolerant ist, heißt das nicht automatisch, dass man nur auf ein veganes Protein ausweichen muss. Wenn man das Whey-Protein-Konzentrat nicht verträgt, kann man mal das Isolat testen. Wenn man das Isolat nicht verträgt, kann man mal zum Hydrolysat wechseln. Wenn man das Hydrolysat auch nicht verträgt, dann gibt es, glaube ich, genügend vegane Protein-Alternativen, die zwar eine etwas schlechtere Bioverfügbarkeit haben, aber Soja ist zum Beispiel ja eh schon ganz gut dabei. Ne? Also Sojaprotein, Erbsenprotein haben ganz gute Bioverfügbarkeit, jetzt ganz im Gegensatz zu Reisprotein zum Beispiel. Also da muss man ein bisschen dran denken. Dann kommen wir vielleicht wieder mal zurück zum Thema Fermentation. Fand ich noch ganz interessant. Wir haben gesagt, Joghurt ist ja besser verträglich als eine Milch. Ne? Und das liegt daran, die Milch ist eben super durchprozessiert. Also außer man holt sie vom Bauern nebenan. Aber wer hat schon das Privileg, ne? Vor allem in der Stadt? Ich persönlich habe, bis ich irgendwie 17 war, also solange ich zu Hause gewohnt habe, sehr, sehr lange Zeit immer die frische Milch von meinem Onkel getrunken. Der ist nämlich Bauer in Österreich. Und ich habe, wie gesagt, lange Zeit auch immer die frische Milch. Die ist auch nach 3 Tagen schlecht. Also wenn man sie in 3 Tagen nicht getrunken hat. Also jede eigentlich frische Milch. Ja. Manchmal auch schon nach 2 Tagen. So. Und die schmeckt auch ganz anders als das, was man in einem Supermarkt zu kaufen bekommt. Aber gut, mittlerweile habe ich mich auch an den anderen Geschmack gewöhnt. Genau, aber das sind noch natürlich in so einer normalen, originalen Milch sind noch viele Mikroorganismen und Bakterien drin. Das ist natürlich auch der Grund, dass sie schneller schlecht wird. In den klassischen länger haltbar Milchprodukten, also die jetzt 3 Wochen halten, da ist alles draußen. Entsprechend ist da auch nichts mehr drin, was diese Laktose gewissermaßen vorfermentieren oder abbauen könnte, sprich im Produkt schon spalten könnte. Deswegen ist da die Keule so richtig ausgeprägt. Und bei diesen fermentierten Milchprodukten, also bei einem Naturjoghurt oder bei Kefir, das ist ja auch unabhängig von der Laktose einfach was Gesundes, ne? Generell viele fermentierte Produkte, weil sie die Diversität im Mikrobiom so ein bisschen stützen. Mir schmeckt es leider nicht so gut, so Kefir.
Ja, Kefir ist Geschmackssache sicher. Was ich noch ganz interessant finde, was ich jetzt nur so, würde ich behaupten, was so in unserer Lifetime auf jeden Fall passiert ist. Also wenn man früher so, als wir noch kleiner waren, Milch gekauft hat, die ist wirklich auch noch, also auch pasteurisierte Milch, die ist wirklich noch relativ schnell schlecht geworden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Total.
Ist auf jeden Fall so, kann ich unterschreiben.
Und dann war so Haarmilch, die hat halt so, keine Ahnung, die hat dann wirklich ein paar Wochen gehalten. Und jetzt ist es so, dass eigentlich die normale Milch, die hält, also bei mir hält eine Milch, ich kaufe ehrlicherweise gar nicht so häufig Milch, weil ich meistens im Cappuccino, wie gesagt, und ich habe keine Kaffeemaschine, aber die hält trotzdem 3-4 Wochen. Eine ganz normale Milch, die du so im Supermarkt kaufst, ist so eigentlich de facto eh schon Haarmilch. Und da gibt es ja schon so eine, ich sag mal, Bewegung, die sagt, okay, ja, hier Rohmilch, das ist das Beste, ne? Und das ist auch richtig, richtig gesund. Und je mehr du pasteurisierst, eben umso ungesünder wird Milch de facto. Und keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, kann ich nicht beurteilen. Da fehlen mir auch so ein bisschen ehrlicherweise die Insights. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, auch wie sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und ich meine, der ursprüngliche Milchkonsum, auch wie wir ihn quasi jetzt evolutionär betrachtet, ja auch irgendwie aufgenommen haben, ist halt Rohmilch, ne? Und ist halt nicht das, was wir halt noch alles damit machen, wenn wir das Zeug haltbar machen. Und mag schon sein, dass da auch was dran ist, dass diese Unverträglichkeiten vielleicht auch einfach auch mit dieser Verarbeitung dann am Ende zu tun haben. Ne? Also will ich zumindest jetzt mal nicht ausschließen. Und gibt es auf jeden Fall, weiß ich zumindest von online, eine fette Bewegung, die sagt, hey, nee, also du musst unbedingt Rohmilch trinken. ich bin auch bei dir, ich finde Rohmilch total lecker, aber du kommst halt nicht dran. So. Also, aber wenn ich jetzt Kinder hätte, ich würde denen auf jeden Fall eher Rohmilch geben als Hafermilch. So.
Hafermilch ist ja auch was ganz was Schönes. Also
das würde ich, ne, auf jeden Fall lange vor ihnen fest weghalten im Vergleich zu Rohmilch. So, ne? Aber wenn ich dann wieder bei Pasteurisierten bin, dann kann ich die Argumente verstehen, dass man natürlich sich da Gedanken machen könnte. Ne? Aber weiß ich am Ende nicht. Fand ich nur ganz spannend noch anzusprechen, weil du gerade auf die Rohmilch eingegangen bist und das ja schon wirklich ein sehr radikales Thema gerade online ist. Ne? Es gibt so diese Szene, die sagt, auf keinen Fall jemals Milch trinken. Das sollte man nur vom Menschen, nur also Kuhmilch ist einfach nichts, was ein Mensch trinken sollte. Und dann gibt es wiederum die andere Seite, die sagen, hey, das Beste, was du Kindern geben kannst, ist Rohmilch. So. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, wie immer. Aber ich glaube, muss man schon auch mal ins Verhältnis setzen, weil ich mir denke, so, also wir haben ja so viele Milchalternativen auf dem Markt, alle möglichen wilden Geschichten. Und das ist nur wirklich alles schon sehr weit hergeholt. Ne? Ob das jetzt wirklich so langfristig gesund ist und wirklich besser ist, vor allem, wie es halt auch immer angepriesen wird, stelle ich jetzt mal in Frage.
Gibt ja genügend Rechtsstreits, ob man Hafermilch auch tatsächlich als Milch bezeichnen darf und Sojamilch und Co., ne? Sondern ob es nicht auch dann einfach mehr ein Drink ist als Milch.
Total.
Aber ja, vielleicht noch so ein spannender Fun-Fact. Milch ist ja das, was am, also Milchkonsum im Kindesalter ist ja das, was am stärksten mit Längenwachstum korreliert.
Stimmt, ja.
Also Kinder, die sehr, sehr viel Milch trinken, sind statistisch gesehen größer als Gleichaltrige, die weniger Milch getrunken haben. Ich kann das zumindest N gleich 1 bestätigen. Ich bin deutlich größer als beide meine Eltern. Ich bin 1,92, meine Eltern sind beide 1,75. Und ich habe auf jeden Fall eine Menge Rohmilch getrunken. Meine Mutter übrigens auch, weil die ist ja auch da am Bauernhof aufgewachsen. Deswegen, ja, das ist früher eigentlich ganz normal gewesen und schon auch echt, wie gesagt, schon was.
Ich meine, das ist natürlich insgesamt sicher ein Nahrungsmittel. Da hast du halt alles mit drin. Du hast Protein drin, du hast Fette drin, du hast Vitamine drin. Mineralstoffe.
Es in der natürlichen Matrix vor allem.
Es ist eine natürliche Matrix. Ja. Es ist ja schon eine Art Multivitamin, Protein, was weiß ich. Ne? Es ist ja wirklich alles mit drin. Insofern schon auch naheliegend, dass du natürlich Kinder damit sehr gut versorgen kannst. Ist ja auch dafür gedacht. Ne? Also jedenfalls, genau, ich wollte es nur noch mal so ein bisschen in Relation setzen, weil ich das immer ganz spannend finde, diese Diskussion, aber mich da ehrlicherweise auch ein bisschen enthalte. Ich mache mich da nicht verrückt wegen. Aber klar, wenn ich jetzt Milch nicht gut vertragen würde, würde ich sie auch aufhören zu trinken. Vielleicht noch zu fermentierten Produkten zurück. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Da haben wir natürlich das gleiche Problem, dass auch so ein Kefir und so ein bisschen ihre mikrobiellen Eigenschaften verlieren, weil die natürlich auch, eigentlich wenn du die im Supermarkt kaufst, sind die auch alle pasteurisiert, weil die würden sonst nur ein paar Tage halten oder auch immer mehr an Geschmack dazu gewinnen, sage ich jetzt mal. Ne? Und deswegen sind die auch alle stark pasteurisiert und haben natürlich auch alle nicht diesen Effekt wie ein richtig fermentiertes Lebensmittel. Ne?
Trotzdem bekommt man natürlich schon auch noch Produkte, die schon noch diese lebenden Kulturen auch drin haben. Da steht dann auch manchmal außen drauf, sind logischerweise teurer und ist halt immer das Problem mit der Haltbarkeit. Da kauft man sich halt nicht 10 Packungen und kann sich die für einen Monat in den Kühlschrank legen.
Genau.
Weil das Thema an Milch ist ja heutzutage, du kaufst sie und die hat 3 Wochen Haltbarkeit, aber wenn du sie nach 6 Wochen aufmachst, ist sie ja immer noch gut.
Gefühlt, ja.
Das ist ja schon grob.
Das ist geisteskrank eigentlich, ja.
Also dann, das erlaubt natürlich auch einen gewissen Rückschluss auf die Qualität vom Produkt dann selber. Ne? Also es kann da nicht mehr viel drin sein, was, also vor allem, was dieses Mikrobiomprofil betrifft. Deswegen, ja, wenn man sich so eine kleine Hackordnung vorstellt, also was hat am wenigsten Laktose? Das ist ganz klar so ein gereifter Hartkäse, ne? Also Parmesan zum Beispiel. Durch diese lange Reifung, das ist ja gewissermaßen auch ein mikrobieller Prozess, wird faktisch die ganze Laktose auch einfach eh schon gespaltet. Ne? Das hat am wenigsten. Dann Joghurt oder Kefir mit diesen lebenden Kulturen ist wahrscheinlich an zweiter Stelle anzusiedeln. An die dritte Position würde man dann so Frischkäse und Quark packen, also Topfen würde man in Österreich auch einfach sagen. Das ist auch dann noch besser verträglich wie eine normale Milch. Und ja, am schlechtesten verträglich ist tatsächlich auch so pure Sahne. Ne? Also wenn man, es gibt ja viele Leute, die immer noch Kaffee sehr gerne nicht irgendwie mit Milch trinken, sondern sich da noch so richtig viel Sahne reinmachen und dann noch sagen, ah ja, Fett ist ja ein Geschmacksträger so, ne? Gut, da hast du dann nicht mehr viel Geschmack vom Kaffee, sondern es ist halt vor allem dann noch Fett. Und das ist natürlich auch am laktosereichsten. Und dementsprechend am schlechtesten verträglich, wenn man das ohnehin schon eigentlich nicht in der genetischen Ausstattung hat, würde ich jetzt mal sagen. Also da beim Einkauf so ein bisschen drauf achten und man kann sich da gerne durchtesten und nur weil man Milch nicht verträgt, heißt das nicht, dass man jetzt konsequent auf alles immer verzichten muss, ne? Sondern es gibt eine sehr große Bandbreite und sowas wie Kefir mit so lebenden Kulturen ist ja vor allem auch ein sehr gesundes Lebensmittel, unabhängig von der Laktose jetzt, ne? Weil das ist auch einfach gut für Körper, Verdauung und so weiter und so fort. Genau, jetzt wollte ich da nochmal so ein bisschen darauf eingehen, dass Milch ja pro-entzündlich sein soll. Und eine Sache hast du schon angesprochen, was man in diesen Studien nicht konsistent auseinanderhält, ist die Qualität von der Milch. Deswegen sind diese Studien auch nur so mäßig verwertbar. Bei den allermeisten Studien ist rausgekommen, dass Milch nicht entzündungsfördernd ist. Will ich nur jetzt mal so raussagen. Schlecht, also proentzündlich ist es nur bei Leuten, die wirklich eine Kuhmilchallergie haben. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, wenn du eine Allergie hast, eine nachgewiesene Allergie, dann sollte man da auch nicht irgendwie microdosen. Ne? Dann sollte man das einfach weglassen, weil ansonsten setzt man ständig diesen Immunreiz. Deswegen, ja, die Diskussion kann man nicht so einfach irgendwie in die Tonne treten, ne? Weil es eigentlich so die wirklichen Belege dafür, dass Milch jetzt entzündungsfördernd ist, nicht so wirklich gibt. Ich verstehe total den Hintergedanken von der Qualität, aber dadurch, dass man das nie so wirklich schön auseinandergehalten hat, tut man sich da auch irgendwie schwer, abschließend eine Entscheidung zu treffen, muss dann eher jeder für sich selber entscheiden. Will ich das machen, will ich das nicht machen? Sind da viele Produkte dabei, auf die ich verzichten möchte, ja oder nein? Ich glaube, man kann auch ohne Milch wohl sehr gesund leben. Hm. Ich würde es nicht haben wollen, einfach weil ich Milchprodukte zu gerne habe und ich es ja eh vertrage. Insofern ist das, denke ich, meine individuelle Entscheidung.
Zu dieser ganzen Entzündungsthematik gibt es ja dann auch noch immer so die Stimmen, die sagen, ja, es gibt ja in den USA so eine, so eine große Milchindustrie. Ne? Und da gab es ja auch irgendwie dann wiederum auch externe Studien, wo dann gezeigt wurde, okay, es ist irgendwie schlecht für, also begünstigt Osteoporose. Dann gibt es wieder die Argumente, da ist Calcium drin, das ist eben gut für Osteoporose. Vielleicht kommen wir da eh noch gleich dazu. Aber was eben auch spannend ist, dass dann halt viele sagen, okay, ja, diese ganzen positiven Milchstudien, ja, alle wieder von der Industrie gefundet. Aber es stimmt halt nicht unbedingt nur. Es ist halt leider auch, nicht leider, es ist halt in beide Richtungen auch wirklich externes Zeug dabei. Und deswegen ist es generell, es ist halt eine extrem leidige Debatte, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, extrem leidig geworden, weil es etwas ist, was eigentlich, wenn man jetzt mal 30, 40 Jahre zurückschaut, jetzt sag ich mal, im westlichen Raum, Europa, USA, jeder, wirklich jeder viel Milch trinkt. Ne? Und wenn du natürlich so ein Thema dann emotional auflädst, dann hast du natürlich gleich, es ist am Ende so ein bisschen wie Gluten, es ist jetzt ja auch schon cool, also es ist auf jeden Fall cool gerade kein Gluten zu sich zu nehmen, es ist auch cool gerade keine Laktose zu sich zu nehmen. Und jetzt ist aber wirklich die Frage, und das haben wir bei der Glutenfolge auch so ein bisschen in Frage gestellt, ist das wirklich bei dir so oder machst du es gerade einfach nur, weil es halt en vogue ist? Ne? Und per se mag es auch noch Gründe dafür geben, dass die Leute es jetzt heutzutage schlechter vertragen. Es könnte eben diese krassere Pasteurisierung sein, dass irgendwie heute mehr Leute vielleicht wirklich auch was spüren von der Milch. Genauso wie das heute das Brot, was man im Supermarkt kauft, tendenziell glutenreicher ist und so weiter. Ne? Aber hängt es wirklich damit zusammen? Ne? Es ist wirklich ultra schwierig einfach zu fassen. Und deswegen muss man da, glaube ich, selber einfach sehr kritisch bleiben und das einfach mal weiter beobachten, weil sich es natürlich extrem auflädt, einfach dadurch, dass es Grundnahrungsmittel sind. Ne? Also Milch ist Grundnahrungsmittel, Brot ist Grundnahrungsmittel. Natürlich lädt sich das extrem schnell auf, wenn man sagt, hey, das ist schlecht oder das ist extrem gut oder was weiß ich. Es wird immer alle betreffen. Ne? Jeder will auf jeden Fall ein Wort mitreden, weil er hat ja schon mal Brot und Milch gegessen. Ne? Und deswegen, ja, da kommen wir jetzt immer wieder drauf zurück, weil wir halt so merken, okay, es ist irgendwie nicht so richtig was dahinter. Und das war bei Gluten ja auch so ein bisschen so, ja, eigentlich so richtig wissen tut man es nicht. Aber man weiß schon, dass es viele Leute gibt, die auf jeden Fall Gluten nicht so gut vertragen. Wahrscheinlich, aber man weiß gar nicht, woran es liegt. Ne? Und das ist so ein bisschen hier das Gleiche wahrscheinlich bei Milch.
Und Gluten ist nicht gleich Gluten und Milch ist nicht gleich Milch. Ne? Genau. Also Milch steckt ja in vielen Produkten drin. Wenn man dann am Ende nur irgendwelche Ready-Made-Shakes oder so trinkt, wo halt dann auch noch ein bisschen Milch dabei ist, da würde es mich nicht wundern, wenn es einem besser geht, wenn man die weglässt. Ja, so ein Motto, ne? Wenn man da jetzt irgendwie vor allem sich von Joghurt ernährt und von Kefir und vielleicht dann die frische Milch auch einfach mal weglässt oder sie halt nur zum Kochen benutzt, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das bei Leuten, die eine Verträglichkeit haben, die keine Sensitivität auf diese Kuhmilch ein, dass das dann zu einem Problem führt. Ne? Weil was man auch dazu sagen muss, du hast vorher über Osteoporose gesprochen, Milchprodukte sind tatsächlich die nährstoffdichteste Calcium-Plus-Proteinquelle pro Kalorie. Das wird jetzt ein bisschen random rausgepickt, soll aber auch einfach, also sowohl Calcium als auch Protein ist wichtig für Osteoporose. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall darüber streiten, ob Milchkonsum jetzt vor Osteoporose schützt, ja oder nein. Ich würde sagen, das Urteil fällt da relativ neutral aus. Es gibt Studien, die sagen ja, es gibt Studien, die sagen nein. Also es ist kein Unterschied. Am Ende wird man, wenn man eine Neigung zu Osteoporose hat, wahrscheinlich das nicht aufhalten, nur weil man jetzt dann viel Milch trinkt. Ne? Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Grundnahrungsmittel, was ja aber eben nicht nur Kalzium hat und Protein hat, sondern auch Phosphor hat und B12 hat und Kalium hat und Magnesium hat und Zink hat. Und das fehlt alles bei diesen Milchalternativen, wenn man mal
wurde teilweise beigesetzt, ne? Also
das wird, genau, mittlerweile wird es halt dann so ein bisschen beigesetzt. Uns bringt es immer wieder ein bisschen zurück zu diesem Begriff Nährstoffmatrix, das ja auch so eine fertige Trinkmahlzeit, die hätte ja theoretisch auch alles drin, laut dem Label. Ne? Da sind auch Vitamine zugesetzt und Mineralstoffe zugesetzt. Trotzdem wird es in dieser Trinkmahlzeit schlechter aufgenommen, wie wenn man gleichwertiges Essen sich irgendwie frisch zubereitet, ne? Wo dann die gleichen Mengen drin sind. Einfach weil es noch viele Beistoffe gibt und Hilfsstoffe gibt, die dafür sorgen, dass es einfach aus dem vollständigen Lebensmittel besser aufgenommen wird. Aber eigentlich würde man weinen, dass das den Leuten Hausverstand sagt. Ist, glaube ich, nicht immer so. Also,
ja, ja. Ich glaube, da ist eher das Problem, dass man so den Fokus verliert die ganze Zeit, ne? Weil halt irgendwie alles wird irgendwie, jede Kuh wird mal durchs Dorf getrieben, jetzt Kuh unabhängig von Laktose, ne?
No pun intended.
Ja, genau. Und es ist am Ende alles eine krasse Defokussierung, weil die Regeln haben sich seit 20, 30 Jahren nicht geändert und vor ein paar Jahren war Fett ganz schlimm, dann waren jetzt die Kohlenhydrate gerade schlimmer und Protein ist der heilige Gral und am Ende des Tages ist es natürlich immer die Balance. Ne? Und klar werden wahrscheinlich viele Leute zu wenig Protein essen, das ist tatsächlich wahrscheinlich wirklich ein Problem, ne? Gerade im höheren Alter. Aber da geht es dann auch nicht um die 200 Gramm Protein pro Tag, sondern da geht es dann einfach darum, dass die mal Richtung 60 plus kommen, weil extrem viele alte Leute halt wirklich extrem wenig Protein zu sich nehmen. Und das sind dann eh schon die 80%, so, ne? Und dann kann man sich um die Optimierung noch kümmern, aber die kommt halt erst danach. Deswegen, ja, man verliert sich immer und deswegen weiß man dann gar nicht mehr, was ist eigentlich noch wahr und was ist falsch, ne? Und genau das Gleiche haben wir hier halt auch irgendwie so ein bisschen. Am Ende, klar, wirst du selber merken, ob du es verträgst oder nicht. Entzündungsseitig hat sich schultechnisch wenig getan. Das heißt, wir müssen uns wieder auf NS-1 verlassen, auf die Person selber. Und jeder muss es dann für sich selbst entscheiden. Aber man sollte auf keinen Fall einfach nur Milch verteufeln, nur weil es gerade en vogue ist und dann denken, dass man mit der Hafermilch auf jeden Fall besser bedient ist.
Das ist auf keinen Fall so. Da müssen wir jetzt auch unbedingt noch darüber reden. Diese ganzen Plant-Based Milchalternativen. Ja. Ich meine, das Beste, wenn man es jetzt mal direkt mit Milch vergleicht, ist sicher so eine angereicherte Sojamilch. Weil Soja ist zumindest per se.
Das ist natürlich für Männer ganz schlimm.
Ja. Das ist für Männer ganz schlimm und bei Frauen macht es Brustkrebs. Genau. Genau, Klammer auf. Aber ja, im Grunde ist es so, dass wenn man es rein vom Nährstoffprofil mal vergleicht, am nächsten zur Milch hinkommt sicher so ein angereicherter Sojadrink. Und mit angereichert meine ich, dass man noch ein Kalzium zusetzt, noch ein Vitamin D zusetzt, weil das eben Sachen sind, die in der Milch enthalten sind. Aber zumindest vom Proteinanteil kommt Soja da sehr nahe. Ne? Wenn man sich das so vergleichsweise mal vorstellt, in Kuhmilch und in Sojamilch sind so circa über 3% Proteinanteil. Bei diesen ganzen anderen Drinkarten, sage ich jetzt bewusst, Haferdrinks und Reisdrinks und Mandeldrinks, beträgt der Anteil unter 1%. Ne? Also da fehlt dann schon mal ein bisschen was von dem Protein und sonst auch einiges von Nährstoffen, auch wenn man die natürlich zusetzen kann. Ne? Man hat aber da wieder einfach ein anderes Verhältnis untereinander. Und am Ende, ja, so ein Mandel-, Reis- oder Kokosdrink, ich verstehe total, wenn das jemandem gut schmeckt, in einem Kaffee, in einem Matcha oder so, aber es ist ernährungsphysiologisch nicht gleichwertig mit was eigentlich Nährstoffreichem wie Milch zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn man Laktose nicht gut verträgt, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man da irgendwie umsteigt, aber man soll bitte beim besten Willen nicht denken, dass ein Haferdrink oder eine Hafermilch ein gesundes Lebensmittel ist. Also wenn, dann trinkt man das eher wegen dem Geschmack oder weil man sich frei dafür entscheidet, aber es ist keine Gesundheitsentscheidung.
Jetzt fällt mir noch eine letzte radikale Sache ein, über die wir sprechen können, im Zusammenhang mit Milch und solchen Produkten. Es wird ja auch ganz häufig gesagt, oder ja, ich meine, das war zumindest, mittlerweile ist nicht mehr so schlimm, aber vor ein paar Jahren hat man noch häufig gehört, ja, ich verzichte ja auch auf so tierische Produkte, insbesondere Milchprodukte, natürlich auch wegen der Umwelt, weil es ist ja eben so schlecht für die Umwelt, der Wasserverbrauch ist so hoch, bla bli blu, ne? Und dann, weiß man natürlich aber eigentlich so, okay, warte mal, also was ist das jetzt denn? Weil wenn du jetzt vergleichst irgendwie, okay, du vergleichst jetzt eine Hafermilch mit einer normalen Milch, musst du wahrscheinlich ungefähr 20, 30 Hafermilchliter trinken, um auf denselben Nährstoffgehalt wie ein Liter Milch zu kommen. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Also ich habe es jetzt nicht nachgeschaut vorher, ne? Aber es ist sicherlich recht nah dran. Und natürlich verbrauchst du für die Produktion von einem Liter Milch deutlich mehr Wasser und es ist schlechter für die Umwelt pro Liter. Das heißt aber nicht, dass es de facto schlechter für die Umwelt ist, ne? Weil du kannst halt mit einer Milch, kannst du dich einen Tag ernähren fast, ne? Und mit einer Hafermilch halt nicht, ne? Das ist halt einfach ein grundlegender Unterschied und deswegen ist natürlich das gleiche Thema, gab es ja noch immer bei Fleisch und so und Milch ist da aber auch ziemlich unter die Räder gekommen, deswegen ist es jetzt die letzte Lanze, die ich für Milch breche, auch wenn ich gar nicht so viel Milch trinke, aber man wird halt, es ist so aufgeladen, so emotional, dass man echt mal so, ja, einfach mal alles sagen musste jetzt, finde ich. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch wirklich alle aufgeräumt.
Jetzt haben wir auf jeden Fall alle Pflanzendrinks enorm schlecht gemacht, ja. Aber wie gesagt, ich meine, ich glaube, wir sind da beide sehr, sehr überzeugt davon, dass das alles seine Berechtigung hat, aber am Ende ist es keine Gesundheitsentscheidung zu sagen, ich steige jetzt um auf Hafermilch. Das kann ethische Gründe haben, das ist alles total fein. Das wollen wir damit gar nicht sagen, aber wie gesagt, es ist nicht eine gesunde Entscheidung. Vielleicht noch ein spannender Punkt, es gibt ja auch laktosefreie Milch. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Was ist da? Das ist nährstoffgleich zu einer normalen Milch. Die schmeckt nur leicht süßer. Das kommt auch einfach deshalb, weil die ganze Laktose, die normale Milch ist mit Laktase behandelt. Das heißt, die ganze Laktose wird vorgespaltet und man hat deswegen mehr reine Glucose in der Milch, weil Laktose besteht ja aus Glucose und Galaktose. Und die machen die Milch dann einfach ein bisschen süßer. Das, wie gesagt, kann eine super gute Idee sein, wenn man Laktose nicht verträgt. Wenn man aber Laktose verträgt, das heißt, wenn wir beide jetzt anfangen würden, laktosefreie Milch dauerhaft zu trinken und nur auf laktosefreie Produkte umzusteigen, dann kann es irgendwann sein, dass man, wenn man dann wieder mit Milch anfängt, dass man die gar nicht mehr so gut verträgt. Das liegt nicht daran, dass der Körper dann weniger Laktase produziert, weil es wird immer gleich viel Laktase produziert, aber ein Teil der Laktose landet ja immer im Dickdarm. Genau. Und wir haben aber dann keine Bakterien mehr im Dickdarm, die diese Laktose spalten können. Und dann kann es da trotzdem zu Beschwerden kommen. Das heißt aber nicht, dass man seine Fähigkeit, Laktose zu verstoffwechseln, verloren hat. Wie gesagt, das ist einfach nur diese Anpassung, die dann wegfällt, weil wenn der Körper keine Milchprodukte mehr bekommt, braucht er natürlich auch diese einschlägigen Bakterien nicht mehr. Beziehungsweise, wenn die sich nur von Milch ernähren können, sterben sie halt auch einfach ab, weil es gibt dann negativen Selektionsdruck und dann dominieren wiederum andere Bakterien, sage ich jetzt mal. Um das nochmal so ein bisschen zu vergleichen, weil wir ja vorher auch über Gramm geredet haben, auch bei Whey-Protein. Ne? Und da haben wir ja zum Beispiel gesagt, ja, 4-8% Laktose ist da drin. Wenn man jetzt ein Glas Milch trinkt, dann sind es circa 12 Gramm Laktose. Das heißt, so eine Portion Whey-Protein hat deutlich, deutlich weniger Protein, als es zum Beispiel ein Glas Laktose. Milch hat.
Laktose. Ja, nicht Protein. Also hat mehr Protein natürlich.
Genau, danke. Mehr Protein, aber weniger Laktose. Mehr Protein und weniger Laktose. Genau. Voll. Ja. Und was auch helfen kann, wenn man mehr Laktose auf einmal aufnimmt, ist, wenn man eben nicht nur einfach das Glas Milch nimmt und runtertrinkt, sondern wenn man das zu einer Mahlzeit zum Beispiel macht. Ja. Ne? Weil das dann die Darmpassage verlangsamt und dann ist manchmal die Verträglichkeit sogar doppelt so groß. Also man kann dann auch eine doppelte Menge an Laktose zu sich nehmen und hat trotzdem keine irgendwie unerwünschten Nebeneffekte. Also da, ja, einfach so ein bisschen dran denken und vielleicht auch versuchen, für sich selber herauszufinden, was ist denn für mich vielleicht eine Menge an Laktose, die ich vertrage und was ist eben eine Menge, die man nicht so gut verträgt. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit der Laktosefolge. Ist dann doch, kann dann doch
richtig unbefriedigend.
Richtig, richtig
ist gar unbefriedigend. Gar nicht schlimm, aber auch, auch gar nicht unbedingt gut. Es ist eigentlich irgendwo zwischendrin und es hängt von der Person ab.
Ja. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall und werde bleiben ein begeisterter Milchtrinker. Ich mag Milchprodukte sehr gern. Ich trinke auch manchmal auch einfach nur ein Glas Milch so.
Okay.
Ich kaufe aber auch nicht die länger haltbare Milch, sondern nur die möglichst kurz haltbare Milch, weil ich
mir
denke,
die 6 Wochen haltbare Milch.
Ja, das 6 Wochen ist ja der Standard, aber es gibt auch Milch, die so eine Woche hält.
Okay.
Die gibt es auf jeden Fall auch im Penny, habe ich sie gefunden, und im Edeka gibt es sie auch.
Woran erkennt man die? Das ist ja hier ein heißer Tipp.
Also am Haltbarkeitsdatum.
Ach so, okay. Ja gut, aber dann hält die ja trotzdem 3-4 Wochen.
Es fehlt dann dieser Begriff Länge haltbar auf der Verpackung schon mal. Das ist dann meistens auch Frischmilch. Es gibt ja Vollmilch und Frischmilch.
Und da steht dann wirklich Frischmilch.
Und da steht dann wirklich auch Frischmilch auf der Verpackung. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt die Marke gar nicht.
Okay.
Aber es gibt auf jeden Fall Milch und so eine Packung die Woche, die bringe ich ganz gut weg. Und sonst, ja, bin ich damit eigentlich ganz gut unterwegs. Und sonst gibt es ja auch noch Käse, Joghurt, Kefir und so weiter und so fort. Auch wie gesagt, wenn ich Kefir gar nicht so gerne mag. Wenn es von eurer Seite zu Hause noch Fragen gibt zum Thema Milch oder Laktose, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@beyondlifestyle.de oder lasst einen Kommentar da auf Spotify oder YouTube. Schauen wir uns gerne an. Beantworten wir dann entweder direkt oder mal in einer separaten Ask Me Anything oder Ask Us Anything Episode. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und danke, Max. Bis dahin. Ciao.
Danke, Mario. Und ciao.